brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ich denke, wenn wir diese Chore singen, dass wir etwas von dem spüren, was uns der große Gott ganz nahe sein möchte. Nicht irgendwo im Universum, nicht irgendwo, sondern nah bei uns, bei dir ganz persönlich. Und das ist ja die große Freude, die wir da haben, dass wir wissen, dass wir einen ganz persönlichen Gott haben, mit dem wir rechnen können, jeden Augenblick unseres Lebens. Und wenn wir Lebensgeschichten hören, so sind sie immer ganz spannend. Ich weiß, als junger Christ habe ich immer gerne den älteren Brüdern und Schwestern zugehört, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt haben, weil sie so vielfältig sind und trotzdem immer wieder neue Berührungspunkte gibt. Aus meiner Frühgeschichte kenne ich ja nicht viel. Ich bin ja mit 2 Jahren adoptiert worden. Also die ersten 2 Jahre sind für mich verborgen. Ich weiß nur, dass ich notgetauft wurde. Anscheinend ähnlich wie bei dir, dass man dachte, der kleine Klaus Peter wird die ersten Tage seiner Geburt nicht überleben. Und da man ja damals noch in der katholischen Glaubenslehre der Meinung war, nicht getauft zu sein, marschiert man sofort in die Hölle. Dann tauft man lieber den Kleinen da und dann hat er wenigstens den Weg zum Himmel. Oder auch auf der Flucht zu sein. Ich kann dir das so gut nachspüren. Aber eins haben wir gehört, auch aus einem Zeugnis heraus, Jesus war immer schon einen Schritt voraus. Und das ist das Spannende. Auf der Flucht, und wir könnten uns dann mit David vereinigen, indem wir sagen, nehme ich die Flügel der Morgenröte, ging ich bis zum äußersten Meer, du wärst schon da. Und das ist das Großartige an dem Gott, an dem wir glauben. Er ist schon da. Egal, wo ich mich hinbewege, er ist schon da. Und das wollen wir auch an diesem Morgen vertiefen in unserem Leben, dass wir wissen, in ihm geborgen zu sein, seine Hand zu ergreifen und den liebenden Arm Gottes zu bewegen und zu wissen, in all unserer Not, in all unserer Freude, in all unseren Lebenssituationen, er ist da. Amen. Ich hatte euch versprochen, dass ich über den zweiten Teil der Jahreslosung noch einmal predige. Der Predigt wäre schon viel früher gewesen, aber wir haben ja zwischendurch noch ein paar andere Termine eingeschoben. Und deswegen darf ich heute noch einmal die Jahreslosung vertiefen in unserem Herzen. Und ich hatte ja diese Jahreslosung in 2 große Teile geteilt. In der ersten Predigt ging es darum, dass Gott sagt, ich will euch ein neues Herz schenken. Und im zweiten Teil, und lege einen neuen Geist in euch. Aus Hesekiel 36, 26 finden wir ja die Jahreslosung für dieses fast abgelaufene Jahr. Ja, im Kontext, also im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang dieses Textes, geht es natürlich erst einmal um das alte Bundesvolk Israel. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz die Einführung. Es war die Zeit der Wegführung des Volkes in die babylonische Gefangenschaft. 70 Jahre in einem fremden Land. Generationsübergreifend wussten wahrscheinlich die Spätgeborenen gar nicht mehr viel von der Heimat Israel. Und dennoch kommt das prophetische Wort an die Menschen der damaligen Zeit, an das Volk. Ich will euch zurückführen, spricht euer Gott. Und diese Rückführung und auch der Gedanke einfach, dass Gott das sagt, vertieft er in diesem Kapitel, dass er 12-mal sagt, ich will dieses und jenes tun. Und die Heimkehr geschah dann tatsächlich im Jahre 538 vor Christus. Ich denke, dieses prophetische Wort greift viel weiter als in die damalige, die reale Situation des Volkes Israel. Ich erinnere an das Jahr 1948. Das ist übrigens mein Geburtsjahr. 1948, das Volk Israel kehrt zurück in das Land der Väter. Ich denke, dieses Wort greift noch weiter, nicht hinein in die Zukunft, was für uns noch vorausliegt, nämlich dass das Volk Israel einmal ihren Messias erkennen werden, den sie damals nicht erkannt haben als der von Gott gesandte, der dort als Kind in der Krippe in Bethlehem geboren wird, der am Kreuz von Golgatha stirbt, der aufersteht und der sagt, ich komme wieder. Das prophetische Wort wird sich einmal erfüllen, dann, wenn das Haus Israel ihn erkennen wird, wenn er wiederkommt, als der Auferstandene, als der König Israels, als der Löwe von Juda. Und das ganze Haus Israel wird erleben, jawohl, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist. In meiner ersten Predigt habe ich ja gerade diesen Text eben sehr ausführlich behandelt, nämlich ich schenke euch ein neues Herz. Heute möchte ich eben über den zweiten Aspekt sprechen. Ich lege einen neuen Geist in euch. Gerne möchte ich noch einmal die beiden Verse im Zusammenhang lesen, die dort im Hesekiel 36, 26 und 27 geschrieben stehen. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steine Herz wegnehmen und will euch ein fleischendes Herz teilen. Teil 2. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln, die meine Rechte halten und danach tun. Es steht die große Frage, ja, woher sollen wir denn wissen, wie man in den Geboten Gottes wandelt? Wie soll man wissen, wie man seine Rechte hält und wie man danach tun soll? Und Freunde, liebe Gemeinde, die gute Botschaft voraus. Gott sagt selbst, ich will solche Leute aus euch machen. Zunächst gehen wir einen Schritt zurück, nämlich auf die ersten Seiten der Bibel. Immer dann, wenn wir grundlegende Dinge erfahren wollen, so finden wir sie meistens auf den ersten Seiten der Bibel, in der Urgeschichte der Menschheit mit Gott. Und eigentlich kennt jeder von euch auch die Geschichte vom Sündenfall. Der Mensch, der im Garten Eden war, er muss das Paradies verlassen und lebt fort in der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis nennen wir das Gewissen. Obwohl der Begriff im Alten Testament wörtlich gar nicht vorkommt, erst im Neuen Testament lesen wir vom Gewissen, erkennen wir aus dem Umfeld des biblischen Textes aber, dass die Gabe Gottes an den gefallenen Menschen das Gewissen war. Bemerkenswert in der Zeit, wo es noch keine niedergeschriebenen Texte und noch keine Gebote und Satzungen gab. Vielmehr wird die Funktion des Gewissens dem Herzen und nun ganz spannend auch für mich in der Vorbereitung des Textes den Nieren, also dem Innersten des Menschen zugerechnet. Verstandesmäßig mehr dem Herzen, gefühlsmäßig mehr den Nieren nach dem biblischen Zeugnis. Ich habe einmal zwei Texte dazu herausgesucht, die finden Sie in 2. Samuel 24,10, nämlich nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz, Klammer auf, schlug ihm das Gewissen. Und in Jeremia 12, Vers 2 lesen wir, wie der Gottlose beschrieben wird, du bist nur ihrem Mund nah, aber fern von ihren Nieren. Das heißt, sie reden zwar von Gott, aber die innersten Gefühle, ihre Entscheidungen, davon wollen sie sich von Gott nicht beeinflussen lassen. Sie wollen ihr eigenes Leben leben. Und manchmal singen wir ein Sprichwort, wo es heißt, das geht mir aber richtig an die Nieren. Da merken wir, dass also gewisse Dinge einfach auch im sprichwörtlichen Volksverständnis da sind. Oder es geht mir ans Herz oder es schlägt mir ans Herz. All diese Dinge, die wir als Sprichworte auch kennen. Der Apostel Paulus, er schreibt einmal an die Gemeinde zu Rom ein paar grundlegende Dinge, indem er sagt in Römer 1, Vers 20, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen alles gesehen, was Gott geschaffen hat. Und sie können daran ihn erkennen, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht, in seinem göttlichen Wesen, können sie ihn ganz klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Also diese Erkenntnis und das Wissen, das was Paulus der Gemeinde zu Rom schreibt, ja, fassen wir zusammen in den Begriff Gewissen. Und die Gewissen wird folgendermaßen definiert, ich habe ein Zitat einmal herausgelesen aus einem schlauen Buch, da heißt es, Gewissen ist mit dem Bewusstsein von Gut und Böses eigenen Tuns, im Bewusstsein der Verpflichtung einer bestimmten Instanz gegenüber. Ich wiederhole noch einmal, Zitat, mit dem Bewusstsein von Gut und Böses eigenen Tuns, Bewusstsein der Verpflichtung einer bestimmten Instanz gegenüber. Und dieses Wort Gewissen setzt sich aus zwei Silben ja zusammen, einmal der Vorsilbe G und Wissen. Und Wissen stammt aus dem gleichen indogermanischen Wortstamm wie das Wort Federe. Und Federe heißt so viel wie sehen. Also, wenn jemand etwas weiß, was er sehend erkannt hat, dann haben wir die Erkenntnis, dass dieses Gewissen sich in seinem Leben offenbart. Und wie man dieses Wort auch verstehen kann, ist ganz deutlich, dass es immer die Summe von gewissen Eindrücken, Erfahrungen ist. Die Bedeutung vielleicht an folgenden Beispielen erklärbar, wenn wir von einem Gebirge sprechen, so sind das viele einzelne Berge und das ist dann das Gebirge. Oder das Gefieder ist die Gesamtzahl aller Federn eines Vogels. Oder das Gebüsch ist die Vielzahl vieler Büsche, die irgendwo zusammenstehen. Vor dem Sündenfall, ihr Lieben, wusste der Mensch nichts von einem Gewissen. Er war im Zeitalter im Ursprung und im Zustand des unschuldig und er konnte Gut und Böse nicht unterscheiden. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, sah die Sache ganz anders aus. Sie schämten sich, weil sie plötzlich erkannten, sie sind nackt. Sie versteckten sich vor Gott. Und sie merkten plötzlich, so wie wir sind, können wir vor Gott nicht bestehen. Obwohl sie kurz vorher mit Gott im Garten Eden spazieren gegangen sind, bevor sie mit Gott in dem Austausch, im Gespräch waren, so wie es Gott sich das vorgestellt hatte, einen Gegenüber zu schaffen, mit dem er im Gespräch sein konnte, kommunizieren konnte. Sie konnten vor Gott plötzlich nicht bestehen, das hatten sie erkannt. Jetzt wussten sie nicht plötzlich, was gut und böse ist. Und deshalb wird auch im Neuen Testament dieser Begriff im Sinne von Mitwissen griechisch synetis gebraucht und kommt im Neuen Testament ungefähr 30 Mal vor. Und das stimmt jetzt überein mit dem, was Gott am Anfang der Bibel einmal sagt zu den Menschen, indem er sagt in 1. Mose 3, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen, was gut und böse ist. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wer hätte diesen Aussatz sich schon einmal irgendwann gesagt? Jeder von uns, denke ich, kennt das. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Manch einer wurde schon mal von Gewissensbissen geplagt. Oder er steckt in einem Gewissenskonflikt. Das Gewissen ist also allgegenwärtig. Das Gewissen ermahnt uns, das zu tun, was wir für recht halten. Und es hält uns davor zurück, das zu tun, was wir für unrecht halten. Ich darf diesen Satz noch einmal wiederholen, weil der ganz wichtig ist. Das Gewissen ermahnt uns, das zu tun, was wir für recht halten. Und es hält uns davor zurück, das zu tun, was wir für unrecht halten. Gewissen ist also ein gemeinsames Wissen mit uns selbst. Das heißt, unser Gewissen kennt unsere innersten Beweggründe. Es kennt unsere wahren Gedanken, die wir vielleicht gleich nach außen geben, aber das Gewissen registriert das. Und deswegen geht unser Gewissen über den Verstand, über den Intellekt des Menschen hinaus. Wir mögen zwar versuchen, dann einzige Dinge in unserem Leben zu rechtfertigen mit unserem Intellekt. Aber Freunde, das Gewissen lässt sich nicht so leicht betrügen. Ein verletztes Gewissen lässt sich nicht so leicht beruhigen. Auch wenn ich da versuche, mit meinem Verstand, mit meinem Intellekt zu übertönen. Das Gewissen, so haben einmal ganz schlaue Leute gesagt, ist ein Defekt im Leben des Menschen. Weil es das Selbstbewusstsein des Menschen raubt. Ich glaube, das Gewissen ist kein Defekt. Es ist vielmehr die Möglichkeit, unsere eigene Schuld zu erkennen, unsere eigene Schuld zu verspüren. Und deswegen eigentlich ein enormes Geschenk des lebendigen Gottes an das Leben des Menschen. Also, Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Und das ihn in ganz bestimmten Situationen anklagt oder auch freispricht. Es ist nicht so, dass das Gewissen alle Dinge anzeigt in unserem Leben, weil das Gewissen natürlich von unserem Umfeld geprägt wird. Von den Dingen, die wir erleben. Und trotzdem ist es eine Instanz, die Gott uns geschenkt hat. Und dass wir erleben, dass Gott einfach dieses Gewissen in unser Leben hineingelegt hat und ja, dass es uns innerlich ermahnt, wenn wir gewisse Dinge tun, die unrecht sind. Wie es bereits in Römer 1,20 geschrieben steht, sie hätten erkennen können, die Menschen, dass es einen Gott gibt. Je mehr wir ja auch in Raum und Materie Erkenntnisse gelangen, desto mehr begreifen wir eigentlich den genialen Schöpfer hinter all den Dingen. In den Milliarden von Sternensystemen oder auch im Mikrokosmos, die Dinge, die dort feinsäuberlich geordnet sind und Gott seine Hand darüber hält und er das so eingerichtet hat. Trotzdem, Freunde, darf das Gewissen nicht mit der Stimme Gottes oder mit den Geboten Gottes über Einklang gebracht werden. Denn es ist eine eigene menschliche Fähigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat und die unser Denken und Tun beurteilt. Wenn wir unser Gewissen verletzen, verurteilt es uns. Und lösen uns gewisse Gefühle aus. Zum Beispiel Scham, Not, Reue, Bestürzung, Beunruhigung. Also Dinge, die wir dann in unserem Leben spüren. Und sprichwörtlich verdeutlicht die Problematik vielleicht mit einem Sprichwort, das alle kennen. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Oder auch ein schlechtes Gewissen oder böses Gewissen, es klagt uns an und bereitet auch manchmal schlaflose Nächte. Wer hätte das vielleicht schon nicht einmal erlebt? Ich auf jeden Fall. In der Bibel wird das Gewissenserlebnis immer wieder mit Gott verknüpft. In meiner ersten Predigt hatte ich die Geschichte von dem König Josia aus dem 2. Chronik 34 erwähnt, wo es heißt, nachdem er die Rollen aus dem Tempel wieder gesehen hatte und gelesen hat, nach dieses Jahr, sein Herz wurde weich. Und wir könnten jetzt das auch übersetzen, er hat ein empfindsames Gewissen entwickelt, nachdem er die Gesetzesrollen wieder einmal gelesen hat. Und er hatte sich dann danach ändern können und hat es ja auch getan. Und Gott hat ihm ja das wunderbare Verheißen gegeben, solange du lebst, wird in deinem Königreich Frieden herrschen. Welch gewaltige Verheißung. Und David, der große König David, der sagt einmal im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und was bedeutet das letztendlich von für David, was hat er gespürt am Innersten? Er wünschte sich eigentlich Reinigung seines Lebens und auch Reinigung seines Gewissens, um wieder selbst vor sich bestehen zu können. Das Gewissen ist sozusagen das Protokoll unseres Lebens. Man hört immer wieder, dass Menschen, die in einer Todessituation plötzlich den Film ihres Lebens in Sekundenschnelle vorbeirauschen sehen. Also es gibt ein Protokoll unseres Lebens, Freunde. Und Gewissen als Teil dieses Protokolls unseres Lebens ist das Gewissen, diese Erinnerung an gewisse Dinge. Und dass es Protokoll unseres Lebens gibt, wissen wir auch aus der Offenbarung. Da heißt es ja, uns würden Bücher aufgetan und dann wurde das Buch des Lebens aufgetan. Es wurden die Menschen gerichtet nach dem, was in den Büchern stand. Also es gibt ein Protokoll unseres Lebens. Und das Gewissen ist ein Stück dieses Protokolles in unserem ganz persönlichen Leben. Es registriert alle Einzelheiten, Freunde. Und deswegen sagt der Prophet Jeremia einmal so ein markantes Wort, nämlich in Jeremia 17,1, geschrieben mit eisernen Griffel auf die Tafel des Herzens eingegraben. Wow, also das ist schon markant. Das ist also natürlich total deutsch, aber geschrieben mit eisernen Griffel auf die Tafel des Herzens eingegraben. Also nicht nur flüchtig drüber geschrieben, was man schnell mal wegwischen kann. Nein, nein, das ist schon eingegraben in unser Leben. Und das Gewissen registriert das alles ganz genau. Es ist der Ankläger, der Klage gegen uns führt, wenn wir schuldig sind. Aber es ist auch der Verteidiger, der unsere Unschuld und uns dann zur Seite steht. Und der Apostel Paulus schreibt einmal neutestamentlich in Römer 2,15: Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gebot in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Schreibt Paulus an die Gemeinde Rom, Kapitel 2, Vers 15. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Nun hat Gott durch Ezekiel und die anderen Propheten uns eine wunderbare Verheißung angekündigt. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Gott ist schon da, ne? Haben wir ja von dir gehört und auch das darf ich immer überzeugen. Egal wohin gehen, Gott ist, er sind uns den Schritt voraus. Auch wenn wir es manchmal nicht erkennen. Ich will, sagt Gott. Und Jesus bezeugt einmal, dass alle prophetischen Worte aus dem Alten Testament, damals aus den alten Schriftrollen, in ihm Ja und Amen, also in ihm die Erfüllung finden. Und so auch diese Verheißung, nämlich: Ich will einen neuen Geist in euch geben. Und diese wunderbare Verheißung möchte ich noch einmal untermauern mit einem weiteren Wort aus dem Alten Testament. Zunächst wissen wir, wenn wir uns aufmachen, Gott zu begegnen, dann war es der Impuls Gottes an unser Leben. Ne? Bei dir eben die Plakatwand, bei mir ein Transparent, was über die Straße gespannt war, am Brink. In der Rastburger Allee. Jesus liebt dich. Und dann stand da dieses Missionszelt. Also ein Impuls Gottes an unser Leben. Und wenn wir diesem Impuls nachgeben, will uns Gott begegnen in seinem Wort, will uns Gott begegnen, indem er uns einlädt. Lass dich ein auf mich. Und ich denke, wie wir hier zusammensitzen, wir haben diesen Schritt getan und uns eingelassen auf Gott. Und dann sagt er, wenn du zu mir kommst, dann will ich dir die Macht geben, ich will dir das Recht geben, ein Gotteskind zu werden, was nicht vom Geblüt des Mannes abhängig ist, sondern von Gott geboren wird. Und wir sprechen von der Wiedergeburt. um damit auch die Gabe des Heiligen Geistes in unser Leben als Pfand, als Unterpfand, so wie es einmal der Apostel Paulus in die Gemeinde in Rom schreibt. Also wir bekommen diese Gabe, dieses neue wunderbare Leben, das Leben aus Gott, dieses ewige Leben von Gott geschenkt in unser Leben hinein. Und jetzt noch einmal ein Gedanken aus dem Alten Testament dazu, wo der Prophet Joel im 3. Kapitel folgende Gedanken formuliert. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. In den letzten Tagen. Und manchmal hört man, das ist das, was geschehen wird, irgendwann in den letzten Tagen. Aber da wir wissen, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit lebt und nicht die Zeitdimension kennt, weil nicht die Zeitdimension benutzt, die wir benutzen, denke ich, die letzten Tage fingen da an, wo Jesus die Welt verlassen hat und die wunderbare Verheißung seinen Jüngern mitgegeben hat. In den letzten Tagen der Zeit der Lieben, der Zeit der Gnade, da spricht der Prophet Joel schon hinein und sagt, jawohl, das will Gott tun. Vielleicht als Beweisführung, wie war es denn im Alten Testament? Da waren ja nur wenige Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Da waren die Könige, da waren die Propheten, da waren Handwerker am Tempelbau oder an der Stiftshütte damals, wo es heißt, und der Geist des Herrn erfüllt diesen und den und jenen und sie konnten diese oder jene Tat tun. Heute gilt die Zusage jedem Menschen, der sich aufmacht, Jesus zu begegnen. Und Jesus selbst, ja, er gibt ja noch einmal diesen Gedanken weiter von Joel hinüber, ja, Jahrhunderte später, nämlich bei seiner Himmelfahrt. Da kam die berechtigte Frage der Jünger, und wahrscheinlich hättest du und ich ja auch gefragt, indem er gesagt hätte, ja, Jesus, du sagst, du gehst zum Vater, du fährst in den Himmel, aber wann wirst du wiederkommen? Und sie hatten ja die reale Naherwartung, ganz klar, Jesus kommt zu einer Zeit wieder. Ich denke, für Petrus und für die Jünger war das selbstverständlich. Jesus sagt, er kommt wieder und sie hatten erlebt, wenn Jesus was sagt, geschieht das auch. Also sie waren bestimmt in der Erwartung, Jesus kommt wieder, ja zu unseren Lebzeiten natürlich. Jahrtausende sind ins Land gegangen. Aber was sagt Jesus denn an dieser Stelle in der Apostelgeschichte 1, Vers 8? Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Also zu Jesu Himmelfahrt, damals vielleicht so 30, 35 nach Christus, hat Jesus diese Worte gesagt. Und sie gelten bis heute hinein in die Gemeinde Jesu. Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir werden seine Zeugen sein. Und so würde ich den alttestamentlichen Text einmal gerne ergänzen, nämlich neutestamentlich ergänzen, indem ich sage, ich will euch einen neuen, gewissen Geist geben. Ich will solche Leute auch euch machen, die in meinen Geboten wandeln, die meine Rechte halten, danach tun. Zusammenwirken von Gewissen und Gabe des Heiligen Geistes lässt es nun zu solchen Menschen, ja zu solchen Kindern Gottes werden, die in den Geboten Gottes zu Hause sind und die auch danach tun. Gewissen und Gabe des Heiligen Geistes. Die Auslegung der Bibel ist ja heute so die christliche Wertschöpfung, wie man so schön sagt, nämlich die christliche Gewissensbildung, die wir alle irgendwann mal genossen haben. Und in welcher Haltung? Und in welcher Erwartung wir das Wort Gottes hören, wie wir es dann nachher umsetzen in unser Alltagsleben hinein. Und das ist letztendlich auch der entscheidende Schlüssel. Wie verstehe ich Gewissen? Wie bilde ich ein christliches Gewissen, mal so in Anführungsstrichen, in meinem Leben aus? Und die Freiheit der Einzelentscheidung ist ganz wichtig dabei. Wir, du und ich, bist ganz persönlich Gott verantwortlich. Nicht dein Pastor, nicht dein Ältester, nicht dein Mann oder deine Frau, sondern du ganz persönlich bist letztendlich erst einmal vor Gott verantwortlich. Ein solches Gewissen, Freunde, kann uns natürlich manchmal in schwere Konflikte führen oder in schwierige Situationen unseres Lebens. Da liest einer die Bibel im Bus neben dir. Wow. Ein anderer traut sich nicht, öffentlich ein Gebet zu sprechen, weil er denkt, was werden die anderen sagen um mich herum? Wir haben ja gerade das Lutherjahr gefeiert, 500 Jahre Martin Luther. Der stand in einem gewaltigen Gewissenskonflikt. Ja, die denkbare Stunde im Reichstag zu Worms, 1521, er steht vor dem Kaiser und er soll seine Ideen abschwören. Und dann kam ja dieser berühmte Spruch, er blieb standhaft, er folgte seinem Gewissen und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Also, nicht immer muss ein Gewissenskonflikt so dramatisch sein, denn es hätte ihm letztendlich auch den Scheiterhaufen bringen können, wie Johannes Hus etliche Jahrzehnte vorher. Nicht immer ist die Gewissensentscheidung so dramatisch, Freunde, aber immer wieder, so lehrt uns die Bibel, setzt uns Gewissen in unseren Alltagssituationen gewisse Grenzen. Und ich glaube, es geht auch nachher grundsätzlich in der Beziehung zueinander, zwischen den Menschen. Für uns Christen, für den Nächsten, der uns Gott an unsere Seite gestellt hat oder unser Gegenüber. Nun kann es natürlich passieren, dass unser Gewissen durch die Sünde befleckt wird. Dass in Unordnung geraten. Dass wir unser Gewissen sozusagen totgeprügelt haben. Dass unsere Schwelle enorm gesunken ist. Was ist zu tun? Unser Gewissen, Freunde, kann durch Christi Blut gereinigt werden. Der Hebräer formuliert das ganz deutlich in Hebräer 9, Vers 14. Um wie viel mehr? Es geht um das Opfer des alten Bundes. Tausende von Tieren, die geschlachtet wurden, geopfert wurden und so weiter. Um wie viel mehr, spricht nun der Hebräerbrief, wird durch das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Und das ist die große Chance unseres Lebens, Freunde. Unser Gewissen kann wieder hergestellt werden. Es kann wieder gereinigt werden, indem wir uns Gott anvertrauen. Indem wir zu ihm kommen und das eben unserem Leben ihm offenbaren. Und dann heißt es, der ewige Gott in Christus Jesus, der sich selbst als Opfer gegeben hat, er wird unser Gewissen reinigen von toten Werken und zu dienen dem lebendigen Gott. Also das Gewissen nicht immer ein absoluter Maßstab in unserem Leben, sondern es bedarf immer wieder die Ausrichtung auf das Wort Gottes, auf das, was Gott durch sein Wort zusagt. Für uns als Christen ganz wichtig, denke ich. Also wir müssen unser Gewissen immer wieder schärfen lassen von dem, was Gott uns sagt. Und so geschieht es, dass wir vielleicht 20 Jahre Christen sind und plötzlich erkennen wir eine Situation unseres Lebens, wo wir sagen, sie ist nicht ganz korrekt. Haben wir nie so gesehen, aber durch das Wort Gottes wird unser Gewissen geschärft. Und wir verändern uns in das Bild Gottes immer mehr hinein. Leute aus euch machen, die meine Gebote halten, die meine Satzungen wandeln und danach tun. Solche Leute sollen wir werden und werden wir auch, indem wir uns auf Gott zentrieren. Vielleicht der Vers aus Römer 12, der uns da ein bisschen hilft. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. also immer wieder uns auf Gott auszurichten, auf sein Wort. Und deswegen, Freunde, haben wir im Gottesdienst. Deswegen hören wir Predigt. Deswegen sind wir im Bibelgesprächskreis. Deswegen sind wir in der Gebetsstunde. Weil wir immer wieder in diesen Situationen eben von Gott Impulse bekommen, die unser Leben, unser Gewissen schärft. Und wir immer mehr Leute werden, die in seinen Geboten wandeln, die seine Rechte halten und danach tun. War ein begeisterter Pokerspieler. Das war in der Zeit, wo ich bei der Bundespolizei war, damals beim Bundesgrenzschutz. Und jede freie Minute, da haben wir dann gepokert. Nur das fängt ja ganz klein an, ne? So mit 5 Pfennig und mit 10 Pfennigen, dann ging es in die Markstücke und dann ging es in die 10-Euro-Scheine, dann ging es in die 100-Euro-Scheine. Das geht dann ganz ruckzuck. Und ich hatte einen Abend wieder richtig kräftig gewonnen, aber den Abend bin ich zu Billy Graham nach Hamburg gefahren. Zu einer Veranstaltung Euro 70 damals. Lange ist her. Billy Graham hat an diesem Abend nicht über Pokern gesprochen. Aber wie ich zurückfuhr von Hamburg nach Lübeck, war mir vollkommen plötzlich ganz klar, Klaus-Peter, Pokern ist nicht das, was ein Kind Gottes tut. Hat mir keiner gesagt, aber plötzlich wusste ich einfach die Botschaft Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes hat mein Gewissen verändert, mein Leben verändert und ich bin dann den Abend noch zu dem Kollegen hingegangen, habe gesagt, hier hast du dein Geld wieder, was ich heute Abend bei dir gewonnen habe. Ich poker nicht mehr, weil man muss ja Revanche geben, war ja ganz klar. Der hat natürlich gesagt, Schotti ist ja total verrückt geworden, aber seitdem habe ich nie wieder gepokert, Freunde. Gottes Wort verändert unser Leben, wenn wir uns darauf einlassen. Unser Gewissen wird geschärft, wenn wir uns darauf einlassen, auf das, was Gott uns sagt. Lass mich zum Schluss einen Gedanken noch sagen zu dem, was Jesus sagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die berühmte Geschichte von Petrus. Er gefällt mir immer. Er war ja immer so einer, der vorne weg war, ne? Und immer... Dann ist er auf dem Hof, wo Jesus gefangen genommen worden ist. Und dann spricht die Magd ihn an. Boah, hat die auch was zu sagen. Aber sie sagt, du warst doch auch einer, der bei Jesus war. Und Petrus sagt, nein, habe ich nie gekannt. Ich weiß gar nicht, von was du sprichst. Aber dann schaut Jesus ihn an, nachdem er ihn ja vorher angekündigt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Jesus schaut ihn an und ich habe aus meiner Kinderbibel ein Bild, was sich eingeprägt hat in mein Leben, nämlich dort, wo Jesus sich umdreht und den Petrus anschaut, was geschieht. Und Petrus rannte raus, war total beleidigt. Nein, Petrus weinte bitterlich, Freunde. Sein Gewissen hat in dem Moment gepackt. Da sehen wir die Gabe des Gewissens, was auslöst. Petrus weinte bitterlich und wir sehen ihn später vor dem Hohen Rat stehen plötzlich mit Johannes zusammen. Und er hat den Mut und die Veränderung seines Lebens, wenn er sagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So wie Luther einmal vor dem Reichstag zu Worms. Die beiden Männer waren Träger des Heiligen Geistes geworden. Und durch die Propheten und durch Jesus persönlich angekündigt, haben sie das umgesetzt. Johannes 14, 13, das letzte Wort aus der Bibel. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr wisst, dass ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Und ihr, Freunde, ihr seid solche Leute, das dürft ihr sein, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Danke, Vater im Himmel, dass wir uns dir anvertrauen können. Und dass du selbst gesagt hast, ich will das tun. Und wenn wir uns in deine Gegenwart begeben, Herr, dann wird diese Umsetzung möglich sein. Und dafür preisen wir dich an diesem Morgen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich habe auch wieder, darf ich noch ganz kurz danke, ganz kurz, ich habe auch wieder ein kleines Faltblatt mitgebracht, wie immer, wo ich noch einmal diese Kerngedanken kurz zitiert habe. Das könnt ihr noch einmal dann kurz nachlesen, so die Kerngedanken dieser Predigt. Vielen Dank.